Guten Morgen. Vielleicht kennt ihr es auch, dass man sich ab und zu mit älteren Geschwistern unterhält und es manchmal eine sehr beflügelnde Zeit ist, zu hören, was die so für Glaubenserlebnisse hatten. Ich bin aus Deutschland und da passiert es dann immer gerne, dass die Leute gerne erzählen von dem, was sie so in den 70er Jahren erlebt haben, als in Deutschland eine Erweckungsbewegung. Und mir geht dann manchmal so eine Gänsehaut über den Rücken. Von dem, was damals passiert ist, wie es gewesen sein muss, dabei zu sein, mitten unter ihnen und was eigentlich so mit Gott alles möglich ist, wenn man sich so ganz drauf einlässt. Am meisten bleibt es dann bei der Gänsehaut und irgendwie ist dann die Geschichte vorüber. Anders ist es bei Gideon, der uns hier begegnet. Gideon hat auch viele Geschichten gehört, was seine Vorfahren mit Gott erlebt haben und er lässt sich darauf ein, und wird schließlich selber zu einer Geschichte, die uns überliefert wird. Gideon begegnet uns jetzt ganz konkret in der Situation, dass er beim Dreschen im Kelter ist. Ich bin zwar kein Experte in Landwirtschaft, aber so viel, wie ich rausgelesen habe, es gibt eigentlich kein besseres Bild zu beschreiben, wie es Israel in dem Augenblick geht. Der Kelter ist der Ort, wo Wein ausgepresst wird. Und das Wein auspressen und Wein trinken sind natürlich Sachen, die immer sehr freudvolle Sachen sind und mit Gesang verbunden waren. Das heißt, das Wein auspressen war eine angenehme, eine freudvolle Zeit und davon kannte Israel auch mehr als genug. Nehmen wir uns zum Beispiel Gideon selber her. Einer seiner Urgroßväter war Josef. Josef ist einer der Söhne, der 12 Söhne Jakobs und es ist sein liebster Sohn. Leider trifft es jetzt nicht ganz so auf seine Brüder zu, bei denen hat er sich eher unbeliebt gemacht. Und die fassen den Plan und verkaufen ihn als Sklave und erklären ihn kurzerhand für tot. Als Sklave gelangt Josef nach Ägypten, macht einen kurzen Aufstieg und landet kurze Zeit später im Knast. Um gleich darauf einen kometenhaften Aufstieg zu machen und die absolute Befehlsgewalt vom Pharao zu erhalten, und eigentlich nur wenig geringer als der Pharao zu sein. Obendrauf gibt ihm der Pharao die Frau Asnat. Asnat schenkt ihm als Erstgeborenen Manasse, den Stammvater von Gideons Stamm. Manasse, der Name kommt von vergesslich und bedeutet so viel, dass Josef erlebt, wie er durch Gottes Führung in Ägypten erleben kann, wie er seine Trauer durch die Trennung der Familie vergessen kann. Aber es wird noch besser. Josef wird mit seiner Familie wieder vereint und alle 12 Geschwister leben dann in Ägypten und als Volk Israel vermehren sie sich prächtig. Sie werden so mächtig an ihrer Zahl, dass Ägypten selber Angst bekommt und Israel in die Unterdrückung gelangt. Was dann kommt, kennt ihr sicherlich alle zu gut. Das ist die Geschichte des Auszugs aus Ägypten mit den 10 Plagen. Aber Ägypten war natürlich ein bisschen reuhaft in dem, dass sie die Israeliten haben gehen lassen und verfolgen sie. Gott bewahrt sie und lässt die Verfolger im Schilfmeer ertrinken. Es beginnt die Zeit der Wüstenwanderung und Gott erhält sein Volk durch den Tau am Morgen und das Manna vom Himmel. Gott bewahrt sein Volk gegen die ganzen Feinde, denen sie in der Wüste begegnen und lässt sie siegreich aus Kämpfen hervorgehen. Sein Volk stellt sich gegen den Aufruf, das gelobte Land einzunehmen und so hält Gott 40 Jahre lang sein Volk in der Wüste am Leben. Es beginnt die Zeit unter Josua, wo sie das gelobte Land einnehmen. Als erstes folgt die Zeit, dass sie über den Jordan treten, trockenen Fußes. Die Stadt Jericho fällt durch die berühmte Stadtumrundung. Und es stellt sich ihnen ein Heer von 5 Königen gegenüber. Den König von Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lachis und Eglon. Israel schlägt dieses große Heer. Mehr noch, sie setzen an und erobern ihre Städte. Es ist der Feldzug ins Südreich. Es fallen Makkeda, Ligna, Lachis. König Horam eilt herbei, um Lachis zu unterstützen, kommt zu spät und fällt auch unter das Schwert Israels. Es geht weiter, es fallen Eglon, Hebron und schließlich Debir. Daraufhin werden die Könige im Norden des Landes nervös. König Hazor bildet eine Allianz der Könige des Nordens mit anderen Stämmen. Sie bilden ein riesiges Heer, werden ebenso geschlagen und es beginnt ein Feldzug in den Norden des Landes. Erfolgreich. Die glorreiche Zeit Israels. Josua verstirbt und es geht zunächst erfolgreich weiter. Der Stamm Juda wird auserwählt und er führt ebenso erfolgreich Feldzüge. Auch andere Stämme, aber in ihrem Auftrag werden sie nachlässig. Ihr Auftrag ist, Land einzunehmen, das Volk zu vertreiben, das dort lebt, und die Kultstätten niederzureißen. Statt die Kultstätten niederzureißen, lassen sie stehen und verfallen schließlich darin, sie selber anzubeten. Sie sind gerufen, ein Volk vor Gott zu sein. Sie vertreiben nicht die Völker, die dort leben, sondern lassen sie dort leben und vermischen sich mit ihnen, gehen Mischeien ein. Und so wie Israel immer nachlässiger gegenüber Gott wird, passiert es, dass Gott seine schützende Hand von Israel nimmt und sie schließlich den Medianitern, den Amalekitern und den Stämmen des Ostens ausgeliefert werden, die heraufziehen und ihr Land verwüsten und ihnen ihr Vieh nehmen, bis nichts mehr übrig bleibt. Die glorreiche Zeit, die sie also erlebt hatten, wird durch Mühsal und Qual ersetzt. Bei Gideon ist diese Mühsal, diese Qual, das Dreschen. Dreschen ist dazu da, wenn wir eine Ehre haben, um die getrocknete Frucht, das Korn herauszubekommen. Dazu wird meistens drauf geschlagen, also man hatte damals schon eine Dreschpflege, oder es gab auch schon Berichte darüber, dass es einen Dreschschlitten gab, der wurde von Vieh gezogen. Nachdem das Korn raus ist, gibt es die zweite große Herausforderung, beides auszusortieren, den Spreu vom Weizen zu trennen. Dafür hat man es normalerweise, wie man es ihr sicherlich alle gehört habt, auf der Tenne gemacht. Da geht ein Wind und der trägt die Spreu davon und hilft, das Stroh wegzutreiben. Gideon hingegen ist im Kelter. Im Kelter ist er abgeschlossen. Er soll ja schließlich den Wein auffangen und ableiten. Das heißt, absoluter Windschutz. Und mehr noch, zu der Zeit hat sich Israel auch sehr in Höhlen zurückgezogen und wahrscheinlich war dieser Kelter auch in einer Höhle. Das heißt, kein Wind, der einmal sich über die Stirn weht und das Ganze erträglich macht. Und noch mehr diese große Herausforderung, irgendwie Spreu von Weizen zu trennen. Vom Einsatz von Tieren kann gar keine Rede sein, weil ein Kelter viel zu klein ist. Und so wird wahrscheinlich Gideon dagestanden haben und sich abgequält haben und sich so der Geschichten erinnert haben, die seinem Volk passiert ist. Und das Ironische an der ganzen Sache ist, eines der Völker, die immer wieder gegen sie hinaufziehen, sind die Midianiter. Im 4. Mose 31 lesen wir davon, dass auf Gottes Geheiß Mose sein Volk beauftragt, hier aus jedem Stamm 1000 Männer zu nehmen und schickt sie gegen einen anderen Stamm der Midianiter, um an ihnen Rache zu üben, und sie werden vollständig vernichtet. So kommt also die Erinnerung auf, es war doch einmal anders. Man war nicht nur der Unterlegene, der sich verstecken muss, man war derjenige, der vor dem die anderen geflüchtet sind. Und auch das Volk Israel erinnert sich daran, dieser Zeiten. Sie erinnert sich daran, dass sie eigentlich zu was anderem berufen waren, dass Gott etwas anderes mit ihnen vorhatte. Und so rufen sie zum Herrn. Und Gott gibt ihnen darauf diese Antwort. Ich selbst habe euch aus Ägypten herausgeführt, aus dem Sklavenhaus befreit und euch vor den Ägyptern und allen anderen Unterdrückern gerettet. Ich habe eure Feinde vor euch hergetrieben und euch ihr Land gegeben. Ich habe gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. Die Götter der Amoriter, in deren Land ihr lebt, dürft ihr nicht verehren. Doch ihr habt nicht auf mich gehört. Es ist irgendwie die gleiche Geschichte, die wir uns immer wieder in der Bibel begegnet. Die Geschichte, die wir vielleicht selber immer wieder leben, seit Anbeginn. Gott beschenkt den Menschen reich. Im Genesis wird der Mensch ins Paradies gesetzt. Für das Volk Israel war es die Geschichte, dass Gott sie aus der Sklavenherrschaft herausholt und sie durch die Wüste führt, ihnen einen Sieg, den anderen Sieg schenkt. Und es geht eigentlich nur um eine Sache, die so im ersten Gebot steht, allerwichtigste. Das erste Gebot lässt sich vielleicht so beschreiben und zusammenfassen, dass Gott selber sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Wüste geführt hat, der dich aus der Sklavenschaft befreit hat. Da würdest du dich doch jetzt nicht jemand anderen zuwenden. Also die Kernfrage einer jeder Beziehung, willst du mit mir Gemeinschaft haben? Willst du mit mir bleiben, bei mir bleiben? Wollen wir zusammengehen? Durch Freude und Leid. Die Antwort, immer wieder, ein klares, deutliches Nein. Eigentlich der Ende von jeder Beziehung. Das Ende jeder Beziehung. Es gibt eigentlich kaum Grund, keinen natürlichen, keinen rationalen, sich trotzdem nochmal darauf einzulassen und einen zweiten Versuch zu starten. Also sicherlich keine Gefühlsduselei, dass man sagt, okay, ach komm, lass uns nochmal versuchen. Es ist sicherlich mehr. Bei Gott ist diese Entscheidung, zu der er sich stellt, einmal Ja gesagt haben zu seinem Volk, von ihm nicht abzulassen, zu ihm zu stehen. Und so ist es eine Entscheidung, getragen von tiefer Leidenschaft, einer Leidenschaft, die im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich Leidenschaft, und trotzdem sich seines Volkes wieder zu erbarmen, trotzdem sich zu ihm zu stellen und es wieder zu erretten, als es nach ihm ruft und sich auf ihn besinnt. Es beginnt damit, dass Gott, oder wir lesen hier, der Engel des Herrn kommt und sich unter den Baum setzt. Naja, jetzt könnte man sagen, vielleicht war das so Gottes Art, er setzt sich dorthin, hat sich vielleicht noch ein Kaltgetränk mitgebracht, sitzt da, chillt und schaut sich an, wie Gideon sich da abrackert und sich Gott denkt, naja, genug gelitten, jetzt kann ich mich mal wieder erbarmen. Ja, aber ich glaube, es könnte kaum ferner von dem sein, worum es eigentlich geht. Ich glaube, der Punkt ist der, Gott will mit uns Gemeinschaft haben. Es ist das, was wir von Anfang an lesen. Im Paradies war es, dass Gott in der Kühle des Abends herabkam, um mit Adam Gemeinschaft zu haben, um mit ihm zu reden, was so passiert ist den Tag über, um zu wissen, was auf seinem Herzen liegt und Adam zu erzählen, was auf Gottes Herzen ist. Diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, es ist, die Gott dazu bringt, unter dem Baum zu sitzen und zu schauen, was macht Gideon? Wie geht er mit der Situation um? Wie stellt er sich der Mühsal, den Herausforderungen? Und ich würde es fast so beschreiben, eine vergleichbare Situation ist, vielleicht habt ihr mal von Mike Perham gehört, der ist der jüngste Weltenumsegler gewesen und seine erste Atlantiküberquerung hat er mit seinem Vater gemacht. Sein Vater war auf einem anderen Boot und ist ihm manchmal in Sichtweite, manchmal außerhalb der Sichtweite gefolgt. Und dadurch hat er die Sicherheit gehabt, er ist nie alleine. Die hatten immer Funkverbindung und er weiß, jemand steht das Gleiche durch. Aber in der Situation, unter dieser Fürsorge und Kraft, konnte er reifen und den Mut gewinnen, sich so einer großen Aufgabe zu stellen. Und genauso ist es bei Gott. Er sieht das Leiden, er ist dabei, er greift nicht sofort ein, aber er ist da und sieht es. Und er sieht vor allem, wie Gideon wahrscheinlich im Schweiße seines Angesichts immer mehr an der Sinnhaftigkeit dessen, was er tut, zweifelt. Und so setzt er ihm etwas entgegen, seinem Zweifel. Er begegnet ihm mit dem Gruß, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gott sieht mehr als nur das Äußerliche. Dass Gideon da vielleicht gerade verzweifelt versucht, das Getreide zu dreschen. Er sieht ins Herz von Gideon. Er sieht, wofür Gideon bestimmt ist. Er sieht, was in Gott, was in Gideon drinne ist. Seine Treue, sein Mühen, sein Ringen, für seinen Stamm da zu sein, für seine Sippe. Und er antwortet darauf. Und es ist nicht nur, dass Gideon diese Antwort bekommt, sie geht auch uns durchs Neue Testament, durch den Tod Jesu, sagt Gott jedem Einzelnen von uns, Ich liebe dich, du bist es wert, für dich zu sterben, und ich habe dich für etwas berufen, Teil von etwas Größerem zu sein. Ich will mit dir in einer Beziehung sein, die jetzt beginnt und über den Tod hinausgeht. Gideon hört diese Worte, diesen Gruß, und es bricht in ihm was auf. Er nimmt es vielleicht gar nicht so wahr, aber auf jeden Fall lässt er heraus, was auf seinem Herzen ist. Er antwortet: Ach Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Jetzt hat uns der Herr verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Es ist, glaube ich, mehr als Frust, was aus diesen Sätzen herausspricht. Gideon hat eine Sehnsucht danach, nach den Geschichten, die er einmal gehört hat, und er hat den Glauben, dass Gott das Blatt wieder wenden kann. Und so antwortet Gott auf diese Sehnsucht in Gideons Herzen: Geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Gott gibt Gideon einen klaren Auftrag. Er sagt ihm: Du bist an diesen Ort gestellt, weil ich dich hier gebrauchen möchte. Du quälst dich, aber es ist kein Zufall, dass du hier bist. Und du sollst daran nicht verzweifeln, weil ich mit dir sein will und dich gebrauchen will, dein Volk wieder zu erretten. Für Gideon ist die Sache vielleicht ein bisschen einfacher. Er kriegt jetzt einen klaren Auftrag, und auch sein Herzensanliegen, sein Herzenswunsch ist ziemlich klar in dieser Situation. Wir leben jetzt in Zeiten, wo es uns eigentlich ziemlich gut geht und wir eigentlich eine Vielfalt von Lebensinhalten, Lebenszielen haben, denen wir nachgehen können, mehr oder weniger zumindest. Und trotzdem ist es eine spannende Frage, sich immer wieder darauf einzulassen, was eigentlich die konkrete Berufung ist. Ganz mal sehr interessant, es gab von Campus für Christus ein Seminar zur Lebensberufung, und ich war dort nun mal so eine Art Gasthörer bei einem Thema und konnte aber in dem Zuge mal ein Jahr lang kennenlernen, der so immer wieder durch verschiedene Abende und an Wochenenden durch das Seminar hindurchgeführt wird und sich bestimmten Fragen gestellt hat. Und die meisten von denen waren so in der Mitte ihres Lebens. Ende 30, aber eher Anfang bis Ende 40. Mit doch einigen mit der Frage auf dem Herzen: Was ist meine Aufgabe? Oder wie einer es so schön formulierte: Man wird 40, da steht die Midlife-Crisis vor der Tür und du musst dich hier stellen. Und so gibt es vielleicht immer wieder in unserem Leben Phasen, die nicht einfach sind, aber die eine unheimlich große Chance bieten, uns mit dem aus dem Zusammenhang zu setzen, was uns Gott aufs Herz legen möchte und welche Begabung und Fähigkeiten er uns dafür gegeben hat, neue Wege einzuschlagen. Gideon ist zwar nachträglich behauptet ein ziemlich großer Glaubensheld, aber seine erste Antwort ist absolut menschlich. Er reagiert sehr skeptisch auf seinen Ruf. Aber Herr, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die Schwächste im Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Das sind ziemliche Zweifel, die gar nicht mal so ungerechtfertigt sind, eigentlich zutiefst berechtigt sind. Aber dagegenüber Gottes Berufung macht einen ziemlichen Punkt bei Gott deutlich, den jemand so schön mal ausgedrückt hat als: Gott beruft manchmal Menschen entsprechend ihrer Gaben und Fähigkeiten und manchmal beruft er sie auch entgegen ihrer Gaben und Fähigkeiten. Wie schaut es bei Gideon konkret aus? Gideon ist der Jüngste in der Familie. Derjenige, der eigentlich das Anrecht hat, eine große Position einzunehmen, ist sein ältester Bruder, also der Erstgeborene. Da haben wir aber festgestellt, wenn wir uns hat eingangs von Jakob erzählt, das hat Gott irgendwie noch nie abgehalten, weil eigentlich war Esau der ältere Bruder und derjenige, der aber zum Stammesvater Israels wurde, ist der jüngere Jakob. Von Gideons Familie lesen wir, er hat einen Vater und es gibt Diener in dem Haus und sein Vater scheint doch irgendwie kein ganz Unbekannter im Dorf zu sein. Was er also miterlebt haben kann, ist der Umgang mit Autorität. Wie gehe ich mit Leuten um, die unter mir gestellt sind? Wie führe ich Personen? Wie begegne ich ihnen? Und so hat er vielleicht doch auch in der Situation eine gewisse Basis mitbekommen, auf der er aufbauen kann und die ihm helfen wird in der Aufgabe, die vor ihm steht. Und es ist manchmal vielleicht sehr witzig, welche Lebenskurven und man so im Leben nimmt und auf einmal irgendwann feststellt, dass die Erfahrungen, die man dabei gesammelt hat, an einem ganz bestimmten Punkt im Leben einem sehr viel weiterhelfen. Churchill hat einmal gesagt über seine Zeit, als er Premier wurde, dass alles, was er zuvor erlebt hatte und durchgemacht hat, eigentlich nur eine Vorbereitung dessen war, auf das, was ihn dann erwartet hat. Gott gibt Gideon eine Antwort auf die Zweifel, eine sehr einfache, die heißt: Ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Es kommt hier das A und O des Ganzen zum Ausdruck. Gideon erhält eine Zusage, aber sie erfüllt sich nicht von alleine. Er muss losgehen, er muss Gott vertrauen und er muss entsprechend handeln. Das A und O ist der Glaube. Ich habe mal so eine Zusammenfassung für den Glauben gelesen, was es bedeutet. Die heißt, Glaube ist schlicht Gott vertrauen, dass er darin vertrauenswürdig ist, zu tun, was er sagt, dass er tun wird. Vielleicht ein bisschen komplizierter Satz. Stammt sogar aus der Feder eines Amerikaners. Also nochmal, so Glaube ist einfach zu vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht und das tun wird, was er versprochen hat. Ich würde noch hinzufügen, manchmal auch erst in letzter Sekunde. Gideon fällt es nicht leicht, diesen Glauben aufzubringen. Er ist also auch zutiefst Mensch. Er braucht noch mehr als einmal eine Zusage von Gott, dass er wirklich mit ihm ist. Und er bekommt diese Zusagen. Trotzdem bleibt am Ende die Herausforderung, es auf sich zu nehmen und loszugehen. Und es beginnt mit kleinen Schritten. Das erste ist, er wird berufen, den Götzenaltar, der in dem Dorfe seines Vaters steht, niederzureißen. Er tut es und er erlebt, er tut es in der Nacht, sodass möglichst keiner mitbekommt, wie die Leute kommen, um ihn zu meucheln und sich sein leiblicher Vater zu ihm stellt und die Menge beruhigt und er so erleben kann, Gottes Hand ist wirklich über mir, wenn ich seinen Plan erfülle. Und so wächst sein Glaube und er macht sich an die eigentliche Aufgabe, die am Ende eine sehr heroische ist. Mit einem gigantischen Heer von 300 Mann schlägt er eine mickrige Flotte von 135.000. Die meisten von uns werden wahrscheinlich nicht ganz so große Herausforderungen im Leben haben, aber ich glaube, die eigentliche Herausforderung, den Glauben zu haben, ist nicht geringer und sich dem zu stellen, was seinem gegenübersteht, an Herausforderungen. Es gibt eine Geschichte, die hat mich ziemlich bewegt. Und zwar, wie einige von euch wissen, ich bin aus dem Nordosten von Land Deutschland und oder genauer gesagt Land Brandenburg. Es ist eher eine atheistisch geprägte Region. Es gab eine Zeit vor 89, also genauer gesagt viele Jahre, wo die Kirche und besonders der christliche Glaube nicht gerade vom Staat geschätzt wurde, um es mal vorsichtig auszudrücken. In dieser Zeit hatte die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, einen Leiter. Und wie es so üblich ist, hat er auch Krankenbesuche gemacht. Und so hatte er eine ältere Schwester besucht im Krankenhaus. In dem gleichen Zimmer, wie die Schwester lag, lag noch eine andere Person, die Arbeitskollegen von ihm besucht haben. Man mag zwar vielleicht immer ein hohes Bild haben von den Leuten, die auf der Kanzel stehen oder Gemeindeleiter sind, aber sie sind auch nur Menschen. Und so musste er tief zugeben, es war eine sehr harte Situation für ihn. Er wusste, was auf ihn zukommen wird und bringt all seinen Mut auf, der in dem Augenblick wahrscheinlich sehr viel sein musste, und macht das, wofür er da war. Er liest der Schwester aus der Bibel vor und betet mit ihr. Das Ganze hat natürlich ein Nachspiel. Ein paar Tage später ist er auf Arbeit, ist in der Kantine, ist zu Mittag. Und es kommen dann die Kollegen von allen Seiten und kesseln ihn so ein bisschen in die Ecke ein, sodass er keine Möglichkeit hat, den ganzen Situation zu entrinnen, und beginnen ihren ganzen Spott und Hohn über ihn auszulassen. Wie er dazu kommt, die arme alte Frau da mit seinen Weisheiten zu belegen, dass er noch was aus der Bibel vorlesen muss und so weiter und so weiter. Und es ergießt sich jede Menge Spott und Hohn. Nach einer ganzen Weile fängt es an, ein bisschen abzuebben, und er stellt kurz die Frage, ob sie fertig wären. Daraufhin kommt die nächste Schlagwelle und es beginnt nochmal von vorne. Nach einer ganzen Weile kommt es dann zur Ruhe und er fragt, ob sie denn jetzt fertig wären. Und sie sind fertig. Er nimmt dann all seinen Mut zusammen und legt los. Er fragt, was er denn hätte tun sollen, ob er davon hätte erzählen sollen, was gerade konkret in der Partei los ist, wie es dem Betrieb geht, dass es wieder gerade eine Planübererfüllung geht, ob er gerade vom letzten vermasselten Spiel von Lok Prenzlau erzählen sollte. Und die Schwester, die er besucht hat, sagt er, ist eine alte Frau. Sie steht an ihrem Lebensende, sie wird bald sterben. Der ganze Krempel interessiert sie nicht. Für sie geht es nur um eine Frage. Wo geht sie jetzt hin? Wie geht es mit ihrem Leben weiter? Wo wird sie ihre Ewigkeit verbringen? Während er das so sagt, wird er immer lauter und greift dann seine Kollegen ziemlich direkt an. Einer nach dem anderen verschwinden und lassen ihn stehen. Es hat aber was gemacht mit seinen Kollegen. In den nachfolgenden Zeit passiert es immer wieder, dass genau diese Kollegen einzeln auf ihn zukommen mit ihren persönlichen Problemen und Anliegen und meinen, weißt du, mit dir können wir reden. Bei dir können wir wissen, du haust uns nicht in die Pfanne und erzählst alles weiter. Du bist jemand, dem wir vertrauen können. Das heißt, er hat eigentlich nur gemacht, wofür er da war in der Situation, mit der Frau zu beten und ihr aus der Bibel vorzulesen. Und am Ende hat es dazu gereicht, eigentlich an Anerkennung und an Stellenwert bei seinen Kollegen zu gewinnen. Ich weiß nicht, welche Herausforderungen es sind, die dich auf deinem Weg erwarten, was das ist, was Gott mit dir vorhat. Aber ich bin mir sicher, dass der Weg, den Gott mit dir gehen möchte, in tiefer Gemeinschaft mit dir, ein Weg ist, der es wert ist, gegangen zu werden. Und so wünsche ich uns jedem Einzelnen Gottes Segen auf diesem Weg.